Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zu unserer Pixel-Diskurs-Neujahrsfolge. Wir haben in der letzten Woche ja einen Blick zurückgeworfen auf das wundervolle Jahr 2020. Und in dieser Folge werden wir einen Blick nach vorn werfen auf das Jahr 2021. Wir haben Predictions dabei, Vorhersagen, was wohl im Jahr 2021 im Kontext der Spielekultur sich ereignen mag. Darüber werden wir sprechen. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe in der letzten Folge gar nicht anmoderiert, wer eigentlich da ist. Das will ich nämlich diesmal unbedingt machen. Zugegen Ramin Siegmund. Ich grüße dich. Hallo.
Hallo, Stefan.
Natascha Baldow ebenfalls zugegen.
Hallo.
Tobias Klöß ist leider nicht zugegen. Tobi ist krank. Lässt sich entschuldigen. Soweit ich weiß, befindet er sich auf dem Wege der Besserung. Und er hat auch ein Grußwort dagelassen. Soll ich das jetzt schon mal?
Oh, wirklich hat er? Ja, hau rein.
Ja, Tobi hat seine Vorhersagen, die er vorbereitet hatte, hat er uns ebenfalls zukommen lassen. Und wir werden sie deshalb mit integrieren. Und er hat auch ein kleines Grußwort dagelassen für euch. Liebe Leute da draußen, Tobi schreibt, und ich bin gebeten worden, das vorzulesen, an unsere ZuhörerInnen und UnterstützerInnen. Vielen Dank für ein tolles, wenn auch schwieriges Jahr 2020. Ich wäre sehr gerne in der Silvesterfolge dabei gewesen, liege aber derzeit im Bett. Auch nochmal vielen Dank an das Pixel-Diskurs-Team für die Zusammenarbeit. Ich freue mich darauf, 2021 weiter tolle Folgen aufzunehmen und wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Beste Grüße, schreibt Tobi Klöß. Also vielen lieben Dank an Tobi auch für die Grußworte und für die Vorhersagen, die wir dann natürlich einfach mit in diese Folge einbeziehen, auch wenn Tobi gegenwärtig nicht zugegen ist. Ja, ich muss einmal kurz was loswerden, bevor wir aber starten. Ich habe ein Rezensionsexemplar für Cyberpunk bekommen.
Glückwunsch!
Ich habe das Rezensionsexemplar genau an dem Tag bekommen, als Cyberpunk aus dem PlayStation Store genommen wurde.
Ich sag dir, Stefan, heb das gut auf. Vielleicht wird das irgendwann mal richtig wertvoll, die verlorene PS4-Version von Cyberpunk.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich bin ja recht optimistisch, dass sie den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, dass sie die Sache wieder fixen, aber wir hatten auch Ramin ja, glaube ich, vor einigen Wochen mal über so White-Collar-Crime gesprochen, ne? Und über also overpromising Video Games. Also Spiele, die viel zu hoch angepriesen werden und bei denen Dinge versprochen werden und eine Qualitätsstufe versprochen wird, die letztendlich nicht eingehalten wird. Und man muss leider sagen, das ist bei Cyberpunk 2077 und bei CD Projekt Red hier auch der Fall. Die sind ja vor allem auch massiv in der Kritik, in dem Sinne, dass sie die Konsolenversionen für die jetzt ältere Konsolengeneration für die PS4 und für die Xbox One, dass sie also den Qualitätsstandard dieser Konsolen oder das Qualitätsniveau dieser Konsolenversionen eben nicht transparent kommuniziert haben. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Vor allem, weil ich auch davon ausgehe, dass jetzt viele Leute werden sich vielleicht, sag mal, Cyberpunk 2077 zu Weihnachten gewünscht haben. Und die bekommen das dann irgendwie vielleicht von den Eltern oder von der Familie irgendwie bekommen das dann geschenkt und stellen dann fest so, oh.
Also wir müssen ja auf jeden Fall eh noch mal länger über Cyberpunk im neuen Jahr reden. Aber ich finde, ja, White-Collar-Crime, damit kann man es ein bisschen in Verbindung setzen. Ich muss aber auch sagen, ich finde, viel eher kann man es mit der Crunch-Debatte zusammensetzen, weil das ja doch sehr eng damit zusammenhängt, dass CG Projekt Red offensichtlich sehr unter Druck stand, sowohl von der Managerschaft, aber auch von der Spielerschaft, dass da sozusagen das Spiel möglichst schnell rauskommen sollte. Klar, es entschuldigt das nicht dafür, dass sie da vielleicht ein bisschen intransparent waren. Und auf der anderen Seite, ich bin bei sowas immer ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, klar, das ist nicht okay, was CG Projekt Red da gemacht hat, aber wenn man sich ein bisschen informiert, und ich finde, heutzutage ist jeder auch ein bisschen da in der eigenen Verantwortung, sich zu informieren, dann weiß man eigentlich, dass man die PlayStation 4-Version und die Xbox One-Version einfach für Cyberpunk nicht kaufen sollte.
Ja, das sagst du so, aber man muss ja auch sehen, wir sind natürlich da in diesem ganzen Diskurs und in dieser ganzen Debatte drin. Ja? Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt ja Leute, sagen insbesondere, nehmen wir jetzt mal irgendwie Personen, die etwas jünger sind, ja, vielleicht gerade, sagen wir angenommen, 18 geworden, ja, sie dürfen das Spiel also spielen und sind jetzt nicht so in dieser ganzen Debatte drin, aber Cyberpunk, toll, ne? Und verfolgen jetzt nicht so diesen ganzen Diskurs, nicht so diese ganzen Nachrichten. Da glaube ich schon, ist auch durchaus noch das, der erweiterte Verantwortungsbereich, eben auch entsprechend Leute aufzuklären darüber, was eigentlich hier das Qualitätsniveau ist. Ne?
Wobei ich auch glaube, es könnte was damit zu tun haben, dass ja generell alles dieses Jahr so ein bisschen war. Und ich gehe mal davon aus, dass das Spiel sowieso eher für die neuen Konsolengenerationen konzipiert war, weil die ja viel eher auch mit der Leistung von einem guten PC mithalten können. Weil ich habe also mit meinem Partner auch drüber gesprochen, der hat auch gesagt, er hätte sich das niemals für die PS4 gekauft, weil das Gerät ist ja auch schon sehr alt und das ist technisch ja gar nicht wirklich in der Lage, das Spiel auszureizen. Und vielleicht haben die auch einfach nicht so sehr damit gerechnet, dass einfach niemand eine PS5 bekommt und alle die PS4-Version spielen müssen. Und also vielleicht dachten, also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass man dachte, die PS5 wäre breiter gestreut, mehr Spieler würden auf der PS5 spielen und die PS4 wäre vielleicht nur noch eher ein kleiner Bestandteil und deswegen wurde das vielleicht etwas vernachlässigt, was auch nicht in Ordnung ist, aber ja.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wäre Cyberpunk überhaupt eigentlich für eine PS4 erstellt worden? Eigentlich schon. Sie haben ja damals sozusagen dann eben auch groß angekündigt, dass es eben auch für PS5 dann entwickelt werden würde. Ich habe aber eher das Gefühl, dass das Spiel von vornherein sozusagen auf die Next Gen kreiert wurde und vielleicht hätte man da ehrlich sein müssen und sagen müssen, ja, dann ist die alte Generation da einfach nicht mehr gemacht worden. Aber ich meine, na klar, aus wirtschaftlichen Perspektiven, betriebswirtschaftlichen Perspektiven kann man das wahrscheinlich nicht, weil man einfach eine große Kundschaft dann auch noch verkrault. Aber da kann man sich jetzt in Hindsight fragen, was war jetzt besser, die zu verkaufen und jetzt den ganzen Shitstorm abzukriegen und vor allen Dingen wieder zu erstatten.
Ja, ich denke auch, dass es, also wahrscheinlich, es ist ja so, dass Cyberpunk ist ja für die neuen Konsolengenerationen noch gar nicht erschienen. Ne? Also für PS5 und Series X erscheint es ja erst im nächsten Jahr. Und ich glaube, das ist die einzige logische Konsequenz. Cyberpunk gibt's faktisch noch nicht für Konsolen. Und ich finde es auch in Ordnung. Man hätte die PS4-Version und die Xbox One-Version hätte man ruhig auch nochmal länger schieben können, denn dann können ja die Leute, die auf dem PC spielen, die können ja erstmal so ein bisschen Beta-Test machen für ein halbes Jahr. Ne?
Und dann, das ist der schönste Beta-Test, den du dir vorstellen kannst. Da fühle mich überhaupt nicht provoziert davon.
und dann kommen die Konsolengeneration dran, die PS5 kommt dann dran, PS5 und Series X kommen dann irgendwie im Sommer 2021 dran, mit den ganzen Bugs der PC-Version schon gefixt.
Genau, in der Definitive Edition.
In der Definitive Edition, genau, ja.
Aber ich glaube halt wirklich, dass es auch einen Unterschied macht, ob du auf einer PS4, also die hat ja technisch viel weniger Möglichkeiten. Es ist ja viel stärker limitiert als das, was du für einen PC machst. Das heißt, sie müssen halt im Endeffekt dieses Spiel eigentlich ja schon zweimal machen, so, weil die Voraussetzungen ja komplett andere sind. Und das stelle ich mir schon auch sehr hart vor, gerade wenn du dann in so einer Crunch-Situation bist, du hast sehr viel Druck auf dir, du bist eher ein kleineres Studio. Das war klar, dass da was schief geht. Also Conny sagte auch schon, das wäre bei Witcher, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber der sagte, das wäre bei Witcher damals auch so gewesen, dass das halt ein übles Bugfest war, als das released wurde. Das weiß ich aber irgendwie, also kann ich mich nicht dran erinnern.
Übrigens, in dem Kontext, Stefan, wir hatten ja im Rahmen von Cyberpunk ja auch darüber gesprochen, inwieweit quasi diese Crunch-Debatte eigentlich auch Einzug halten sollte in ja quasi Spielebewertungen und da waren wir ja ein bisschen, haben wir ja so verschiedene Positionen einbezogen, wurde ja auch in den Kommentaren aufgegriffen von Lesern, fand ich sehr schön, kann man glaube ich auch trefflich diskutieren und da nur ein kleiner Tipp, ich habe jetzt gesehen, dass Game 2 dieses Thema auch nochmal aufgeführt haben, die haben so eine Sonderfolge zu Cyberpunk und auch die beschäftigen sich quasi mit der Frage, ja, inwiefern dieser Crunch, der ungleichen da stattgefunden hat und der an sich eigentlich nicht okay ist, dort Einfluss nehmen kann. Also vielleicht ein kleiner Hör- und Sehtipp, wenn jemand diese Debatte interessiert, auch nochmal aus einer anderen Perspektive das Ganze zu
machen. Ich muss ja sagen, ich warte auf die Switch-Version.
In 2D dann, in Pixeloptik.
Ja. Ich stelle mir die Switch-Version so vor, das ist dann, die Framerate ist dann so niedrig bei der Switch, das sind dann so 3 Frames oder so. Und das funktioniert dann aber wie so eine Art Visual Novel. Weißt du? Du hast dann immer nur so Standbilder und kannst dann so Sachen anklicken und 5 Sekunden später passiert dann sowas.
Du hast mir gerade eine Idee für eine der Predictions gegeben. Saugeil. Dankeschön.
Cyberpunk kommt für die Switch.
Ich werde meine Liste noch mal kurz abändern. Ich gucke gleich.
Tatsächlich ist es so, dass, also wir sind natürlich froh und dankbar dafür, dass wir auch ein Rezensionsmuster bekommen haben von CD Projekt Red. Also vielen Dank dafür. Wir müssen aber auch sagen, ich lasse es erstmal liegen. Ne, Ramin spielt es auf dem PC und hat dadurch die deutlich bessere Erfahrung von Cyberpunk. Ich werde es auf der PS5 spielen, dann, wenn ich eine PS5 habe und wenn Cyberpunk für die PS5 erscheint. Es macht jetzt keinen Sinn, gerade da der Titel aus dem Store entfernt wurde, jetzt da irgendwie anzufangen mit und eine Rezension zu machen. Macht keinen Sinn. Also wir lassen das Rezensionsmuster erstmal liegen. Falls ihr, liebe Leute da draußen, ein Computerspiel braucht, für die kommenden, ja doch noch kommenden Feiertage, dann haben wir natürlich auch wieder einen Pixel-Diskurs-Key für euch dabei. Ein Key, der aus der Community stammt, der großzügig gestiftet, gespendet wurde und den ihr euch zu Gemüte führen könnt. Es handelt sich dabei um einen Steam-Key zu dem Titel Rising Dusk von Studio Stobi 2018. Rising Dusk kannte ich persönlich noch nicht. Ich lerne aber dadurch, dass ich dann immer die Spiele recherchiere, auch ein bisschen neue Facetten der Spielkultur kennen. Es handelt sich dabei um einen Anti-Coin-Collection-Platformer.
Was?
Zitat, inspired by Japanese folk tales, befriend an assortment of ghosts and ghouls as you explore the world hidden in the dusk. Zitat Ende. Es ist eigentlich ganz spannend. Ich habe mir den Trailer mal angeschaut und das sieht so aus, das ist so ein 2D Jump'n'Run, aber du darfst die Münzen nicht einsammeln. Ein Anti-Coin-Collection-Plattformer. Eigentlich ganz spannendes Konzept. Und hier, liebe Leute, da draußen kommt der Steam-Key. DJ0GWQNKP2ICQXQ. Viel Spaß mit Rising Dusk. Nun, okay, es ist soweit. Es wird Zeit, dass wir uns dem Jahr 2021 zuwenden. Und wir wollen das hier im Kontext unserer kleinen Sonderfolge so machen, dass wir alle 3 Vorhersagen dabei haben, die sich auf das Jahr 2021 beziehen. Es sollen Vorhersagen sein, das war so vorab die Abmachung, es sollen Vorhersagen sein, die schon auch etwas mutig sind, ja, also die etwas kreativ sind, die jetzt nicht so in die Richtung gehen von es kommt ein neues FIFA, ja, oder nächstes 2021 kommt ein neues Call of Duty. Geht natürlich auch, aber da muss es schon spezifizierter sein, was das für ein Call of Duty sein wird, ja. Außerdem ist es so, dass wir Doppelungen dann vermeiden. Wir haben dann auch immer noch mal eine Reservevorhersage dabei, falls es zu Doppelungen kommt. Und wir würden es dann so machen, dass wir im nächsten Jahr, ich habe mir das so ein bisschen abgeschaut bei Triple Click. Triple Click machen das so, vormals Kotaku Splitscreen. Das ist ein wundervoller Games-Podcast mit Jason Schreier, Maddie Myers und Kirk Hamilton. Und die machen das so, und so wollen wir es dann eben auch machen, dass jede Vorhersage bringt einen Punkt. Ja, also wenn man recht hatte mit der Vorhersage, wenn das im nächsten Jahr so eintritt, gibt es einen Punkt. Und wer am Ende des nächsten Jahres, also in der Weihnachtsfolge 2021, dann die höchste Punktzahl hat, der gewinnt. Und was ist der Gewinn? Es gibt natürlich keinen richtigen Gewinn in dem Sinne. Aber die Idee ist sozusagen, dass wir uns ein Spiel aussuchen, aus welchen Gründen auch immer, von dem wir wollen, dass alle es mal spielen. Und daraus machen wir dann wiederum eine Pixel-Diskurs-Folge. Ja, also man hat sozusagen dann die einmalige Gelegenheit, dem kompletten Pixel-Diskurs-Team einen Titel seiner Wahl aufzudrücken. Das sollte idealerweise ein Titel sein, der zu bewältigen ist, ja, der auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung steht, also nicht so wie Cyberpunk. und auch einer, der nicht allzu lang ist, also jetzt nicht unbedingt Skyrim oder Persona 5, sondern irgendwas, was auch zu bewältigen ist im Verlaufe des Jahres 2022 dann ja tatsächlich. Natürlich, ich würde auch sagen, man kann das Spiel auch noch ändern, ja, falls im Laufe des Jahres noch irgendwas Signifikantes passiert und man sagt, ich würde gern doch dieses oder jenes nehmen. Aber ja, das ist sozusagen die Idee. Und deshalb machen wir kurz die Runde, die Frage deshalb an dich, Tascha. Wenn du gewinnst mit deinen Vorhersagen, welches Spiel dürfen wir uns dann zu Gemüte führen?
Also wenn ich gewinne, wir hatten ja in der letzten Folge schon etwas darüber gescherzt, müsst ihr definitiv alle League of Legends spielen. Einfach weil ich diesen von Ramin letzte Folge angeregten Kampf auf Leben und Tod zwischen Tobi und dir einfach sehen muss. Also ich möchte das unbedingt, denn ich fand, dass Tobi hatte die Idee, dass irgendwie Ramin und ich jeweils einen von euch coachen und ihr dann gegeneinander antretet. Das fände ich hervorragend. Das möchte ich.
Im besten Fall eben irgendwie noch mit vier anderen, vielleicht aus der Community, irgendwie, dass wir ein Match sozusagen machen, wo ihr gegeneinander als antretet. Dann sind wir ja schon 2 gegen 2, dann suchen wir uns noch 6 aus der Community.
Das fände ich
eine super Idee.
Ich freue mich da wirklich schon drauf. Ich werde gewinnen. Ich habe mir Mühe gegeben.
Oh, nee. Wenn die Leute durch das Sigmund Bootcamp gehen, dann werden sie zu Maschinen gemacht.
Ich freue mich drauf. Ich habe noch nie League gespielt und ich hatte noch nie die Motivation dazu, das zu machen. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit. Ramin, wie sieht's bei dir aus? Was dürfen wir spielen, wenn du gewinnst?
Ich werde mich für ein aktuelles Spiel entscheiden, was ja momentan große Wellen schlägt. Und zwar, ich bin ja ein ganz großer Among Us-Fan und spiele das relativ viel im Freundeskreis, aber auch mit den WUB-TV-Leuten, mit denen wir ja öfter schon auch mal Interviews hatten. Und das würde ich mal ins Rennen setzen. Also ein Spiel, was wir dann auch mit anderen, glaube ich, zusammenspielen müssten. Zu viert macht das keinen Sinn, aber dass wir da wirklich mal ein paar Runden spielen und versuchen mal uns richtig in diese Mindgames, in diese Verschwörungen, Verrätereien, also auch das gut zu spielen. Nicht nur verrückt zu spielen, das kann man auch machen, aber mal richtig gucken, was ist eigentlich die Faszination hinter diesem Spiel. Ich würde das auch tatsächlich sagen, je nachdem, was in diesem Jahr passiert, würde ich das eventuell abändern. Und zwar also Among Us ist ja sozusagen der Multiplayer-Zugangstitel, der momentan der heiße Scheiß ist. Ich würde eventuell auch überlegen, spontan auf Fall Guys zurückzugehen, weil das ein ähnliches Prinzip ist, weil das auch relativ zugänglich ist. Und dann sozusagen zu sagen, hier, jeder spielt das so lange, bis er mal eine Krone gefunden hat.
Ach du Alarm.
Oder vielleicht, und das ist halt, das wäre die zweite Alternative, je nachdem, ob dieses Jahr vielleicht irgendwie eine weitere Innovation im Genre dieses Social Deduction Multiplayer in einer zugänglichen Art und Weise gibt, dann würde ich das vielleicht noch mal ändern. Aber Among Us erstmal wäre jetzt sozusagen mein Titel, den ich in den Ring werfe.
Ja, nice. Among Us habe ich tatsächlich auch noch nicht gespielt. Fall Guys ein bisschen mehr, aber toll. Also freue ich mich ebenfalls drauf. Ihr habt beide so vergemeinschaftende Titel gewählt, die man dann so zusammenspielt und wo man dann so lustige, vielleicht auch eine lustige Streaming-Erfahrung daraus macht. Ich könnte mir tatsächlich auch bei beiden Titeln ganz gut vorstellen, dass es auch denkbar wäre, sagen wir mal, also vormalige Gäste, die bei uns in der Sendung waren, mit hinzuzuholen oder möglicherweise sogar also Podcast-Kooperationen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn wir da also Kollegen aus jetzt irgendwie von Behind the Screens oder sowas einladen, dass wir da gegebenenfalls auch so ein Duo-Podcast-Event organisieren könnten. Wäre sicherlich spannend. Ich bin dafür eine ganz andere Richtung gegangen als ihr, denn ich habe mich zurückerinnert an unsere Top 10 Spiele. Moment mal.
Oh, ich weiß, was jetzt kommt, aber ja, mach mal.
Ja, ich hatte erst einen anderen Titel, aber ich erinnere mich daran, dass wir hatten über Walking Simulators gesprochen und wir hatten über Edith Finch gesprochen und ich hatte so stark eine Lanze gebrochen.
Ja.
Sag mal, eine Lanze gebrochen.
Ja.
Für Firewatch von Campo Santo 2016. Und Ramin, du sagtest, du hattest erst einen Eindruck, es sei sehr langweilig. Bei Tascha nehme ich mal an, dass sie es gar nicht kennt, vermute ich mal.
Ja.
Genau, okay. Und Tobi, von Tobi weiß ich auch, der hat es, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Und das ist also im Grunde so eine, es ist im Grunde ein, ja, ich nenne es jetzt ein Walking Simulator. Es ist im Grunde ein Walking Simulator und man braucht, ich sag mal, so 3-4 Stunden, um das durchzuspielen. Und es ist für mich eines der eindrucksvollsten und fantastischsten Spiele, die ich bislang habe genießen dürfen. Deshalb Firewatch. Es ist vor allem auch ein hochkontroverses Spiel. Ein hochkontroverses Spiel, das viel diskutiert wird. Ist das gut oder ist es nicht gut? Und ich glaube, wir könnten sehr viel Spaß damit haben, uns genüsslich über die Qualität dieses Spieles zu streiten. Deshalb würde ich Firewatch von Camposanto 2016 erschienen nominieren.
Finde ich eine gute Idee, weil, wie du schon sagst, also ich weiß auch, dass es durchaus ein gutes Spiel ist, beziehungsweise sein kann. Aber wie du schon gesagt hast, ich kann mich einfach nicht überwinden, das zu spielen, weil es so langweilig ist. Und dann hätte ich tatsächlich einen Grund, es zu spielen, weil ich weiß gar nicht, ob es mir nicht gefällt. Aber es ist einfach so unglaublich langweilig, dass ich, also mein Eindruck war so, dass ich mich einfach freiwillig nicht dazu überwinden könnte, das zu spielen. Von daher, gute Idee.
Ich gebe dir einen Stupsi mit dieser Sache. Aber natürlich nur, wenn ich gewinne. Tobi hat uns noch keinen Titel genannt. Das wird er dann wahrscheinlich noch nachtragen. Also es reichen wir noch nach. Dann kommen wir mal zu den tatsächlichen Vorhersagen für das Jahr 2021. Tascha, willst du beginnen mit deiner ersten Prediction?
Ja, ich bin ja tendenziell sehr schlecht in sowas. Aber ich hoffe, das ist gar nicht so unrealistisch. Und zwar predikte ich, dass die Gamescom 2021 als Hybrid-Event stattfinden wird. Das heißt, wir werden wieder Publikum haben, allerdings vielleicht mit begrenzten Kartenverkäufen und mit Kontrollen, dass nur so und so viele Personen gleichzeitig auf dem Gelände sein dürfen, vielleicht an den Hallen irgendein Ampelformat, diese Halle ist voll, man darf nicht mehr eintreten, so in irgendeiner Form, weil ich glaube, rein online kamen die wirklich nicht sehr gut an und das werden die nicht nochmal machen, aber dass dieses Online-Angebot drumherum quasi weiterhin ausgebaut wird, aber es auch wieder möglich sein wird, in Präsenz dort zu sein. Also Hybrid Gamescom 2021.
Ja, da würde ich tatsächlich sagen, das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Ich habe gerade erst kürzlich jetzt ein Gespräch bei Jung und Naiv mit Jens Spahn gesehen und der sagte also auch, dass die Idee ist oder der Plan ist, bis zum Sommer ein Impfangebot an alle Bürgerinnen und Bürger zu machen, die wollen. Und dann idealerweise im Sommer eine Herdenimmunität zu erreichen. Ich halte das aber auch, also da muss es ja nur kleine Komplikationen geben und die Sache verzögert sich. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gamescom also vielleicht etwas später stattfindet, als sie üblicherweise stattfinden würde und dann aber auch als Hybridformat. Es würde mich überraschen, wenn zu dem Zeitpunkt es schon möglich wäre, dass so enorme Massenveranstaltungen wieder zugelassen sind. Ich würde also auch sagen, das ist relativ wahrscheinlich.
Also es ist ja schon länger so, dass man sich beim Eintreten und beim Verlassen der Gamescom mit seinem Ticket an dem Drehkreuz ein- und ausstempeln muss quasi, sodass sie dann wissen, so und so viele Menschen haben die Messe schon wieder verlassen und jetzt können die Menschen, die nur ein Nachmittagsticket haben, nach und nach eintreten. Also das machen die ja schon. Und das für die einzelnen Hallen zu implementieren, sollte dann ja kein Problem sein, beziehungsweise auch vielleicht die Hallenbelegung etwas besser zu planen, besser zu verteilen, dass ich jetzt halt nicht mehrere super Top-Titel in eine Halle stecke, sodass ich weiß, Halle, was weiß ich, 8 wird den ganzen Tag über sehr stark frequentiert, aber Halle 2 dafür zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Also ich denke, da kann man sehr viel machen, um die Zuschauerströme zu steuern und das wäre auch mal wirklich an der Zeit, dass halt dann vielleicht nicht 300.000 Menschen da rumlaufen, sondern vielleicht die Hälfte. Das würde nämlich auch durchaus reichen.
Ja, ich würde zustimmen, finde ich eine spannende Prediction. Ich denke, damit hast du auch schon mal ein Stein im Brett. Ich gucke gerade mal, weil jetzt machen wir es ja so, Tobi wäre jetzt dran. Ich schaue gerade mal bei Tobi durch. Er hat uns hier ein paar Predictions gepostet und wir würden jetzt natürlich im Zweifelsfall, weil ich weiß, also Tobi hatte etwas Ähnliches für die Gamescom, glaube ich, auch vorhergesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Genau, Tobi hatte bezüglich der Gamescom gesagt, die Gamescom findet als reine Fachmesse statt, der Rest ist online. Sollen wir die Prediction auch einfach mit dazu nehmen?
Ja, würde ich machen, weil sie thematisch passt jetzt.
Mhm. Genau, das wäre dann natürlich, wäre dann etwas anders gelagert. Wenn ich Tobis Prediction richtig verstehe, ist die Idee, dass man wirklich sagt, reine Businessmesse, vielleicht auch noch der Congress, aber es gibt sozusagen erstmal, man nimmt vielleicht die Business Area Ich spinne jetzt seine Prediction so ein bisschen weiter aus, ja. Man nimmt vielleicht die Business Area und dehnt sie auf das komplette Messegelände aus, verteilt alles weiter auseinander und hat dadurch eine reine Fachmesse. Und aber der Publikumsverkehr funktioniert dann ausschließlich online. Das wäre Tobis Prediction. Können wir gespannt sein, welche der beiden Varianten dann tatsächlich eintreten.
Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Aber dann dachte ich mir, gerade für das Fachpublikum und für die Congress-Teilnehmer war dieses Online-Format ja eigentlich gar nicht so schlecht. Das Einzige, was dieses Online-Format nicht bieten konnte, war eben die Erfahrung für die Besucher. Und deswegen denke ich, dass genau das werden die versuchen umzusetzen, weil das einfach, die Gamescom dieses Jahr einfach für die Menschen, die eigentlich ja den starken Betrieb auf der Gamescom ausmachen, einfach überhaupt nicht existent war. Ja, also wir können uns Congress-Vorträge, können wir uns auch über WebEx anhören oder über Zoom, das ist kein Thema. Aber diese Erfahrung, die kann man nicht ersetzen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, nee, glaube ich nicht dran. Tobi, ich erkläre dir den Krieg mit meiner Prediction.
Ja, es kann ja nur eine der beiden Predictions zutreffen. Und ich würde auch vermuten tatsächlich, dass im Zweifelsfall eher der Publikumsverkehr Zutritt bekommt, auch aus natürlich finanziellen Gründen, ne? Weil das sind dann die Leute, die lassen natürlich auch nochmal deutlich, lassen Geld da und sowas. Klar, Business Deals sind natürlich auch enorm wichtig für das Fachpublikum, aber sowas wie ein Congress wird wahrscheinlich am allerersten nochmal online stattfinden, das kann ich mir auch vorstellen. Oder er findet in kleinem, ausgelagerten Rahmen jenseits des tatsächlichen Messegeländes statt. Das ist natürlich auch denkbar. Ne? Gut, Ramin, was hast du dabei?
Ja, ich konzentriere mich eher so ein bisschen auf konkrete Spiele. Hab mich ja auch ein bisschen schwer getan. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich vielleicht zu einfach finde, die natürlich trotzdem noch ein bisschen Interpretationsspielraum hätten, habe ich jetzt mal rausgelassen. Ist ja egal, ich fange direkt an mit meinem ersten. Und zwar bleiben wir bei Riot Games, die ja League of Legends gemacht haben. Die sind ja sehr fleißig darin, sich neu zu erfinden, ihre Franchise sozusagen in neue Spiele zu packen. Es kam gerade jetzt das League of Legends Mobile Wild Rift raus. Sie sind schon in Brettspiele eingegangen und es wurde jetzt announced, dass sie auch ein MMO planen.
Ja.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar meine Prediction ist, dass im nächsten Jahr mindestens Riot Games ebenfalls ein neues Genre ankündigt. Und zwar ein Strategiespiel im Stile von Warcraft 3. Also ein Strategiespiel, in dem man wie in Warcraft 3 Helden hat, die dann eben entsprechend League of Legends Charaktere sind. Weil ich glaube schon, es gibt mittlerweile in dieser League of Legends Lore genug Fraktionen, die sozusagen eigene Völker darstellen können mit ihren eigenen Helden. Wir haben die Piratenfraktion, wir haben Demacia, wir haben, da hört es bei Noxus. Mir schon auf, Noxus, genau, Rayot. Die jeweils dann ihre Helden haben können. Deswegen meine sehr verwegende Prediction und eigentlich auch ein bisschen Hoffnung, dass sie das ankündigen.
Ja, mega.
Ich könnte mir das auch gut vorstellen. Ich muss dich einmal kurz, Ramin, für die Aussprache korrigieren. Also League of Legends, nicht
ja.
League.
Ja, ja,
denn,
ja.
Denn das würde die Bedeutung etwas verändern. Aber genau, also League of Legends, ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist ja sicherlich prädestiniert dafür. Es ist auch kein allzu großer Genresprung, ne? Vom MOBA zum RTS, sage ich mal, zum Helden-based, Hero-based RTS. Ja, wäre durchaus denkbar. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also dann haben wir jetzt alle auch Predictions, die erstmal relativ wahrscheinlich sind. Ich habe eine, die mir auch relativ wahrscheinlich erscheint. Ich will dazu sagen, Tobi hatte die auch gepostet, aber ich habe sie mir schon vorher notiert, deshalb schnappe ich sie mir jetzt weg.
Und zwar, er hat ja 6 eingereicht, das sollte okay
genau,
sein.
Genau, er hat 6 eingereicht, er hat also noch welche über. und ich hatte mir die auch schon vorher notiert. Ich bin da auch recht zuversichtlich. Meine erste Vorhersage wäre, dass im nächsten Jahr eine neue Nintendo Switch angekündigt und veröffentlicht wird. Ich finde, dass sie angekündigt wird, das finde ich schon sehr.
Also ist es nicht schon klar, dass diese Switch Pro kommt? Ich dachte, die wurde schon angekündigt. Wir haben doch vor einem halben Jahr schon mal darüber gesprochen hier im Podcast.
Es gab eine Lite-Version, glaube ich, die angekündigt
wurde. Ja, aber ich glaube, die Pro, weil ich hatte nämlich noch gesagt, ich kaufe mir jetzt keine Switch mehr, ich warte auf die Pro.
Ja, das ist aber Spekulation. Das ist Spekulation. Naja, das ist Spekulation. Man muss sagen, also das ist erstmal, natürlich klingt das erstmal sinnvoll. Und ich glaube auch, es ist im Grunde schon auch wahrscheinlich, dass es eine Switch Pro gibt. Es ist meiner Einschätzung nach auch wahrscheinlich, dass sie relativ kurz vor der Veröffentlichung angekündigt wird. Meine Vorstellung wäre, wird irgendwie im Herbst angekündigt und kommt dann schon zum Weihnachtsgeschäft in die Läden. Meine Vermutung wäre auch, ich spinne immer so ein bisschen Szenario darum, ne? Das muss jetzt auch nicht alles hundertprozentig zutreffen, aber meine Vermutung wäre auch, dass sie eben funktional im Grunde eigentlich identisch zur Switch ist, aber eben leistungsstärker. Vielleicht wird noch der Joy-Con-Drift gefixt, das ist ja auch ein etabliertes Problem, ne? Dass also die Kamera sich dann im Spiel automatisch bewegt, ohne dass der Stick sich bewegt, also so ein fälschlicher Input, ein großes Problem bei den gegenwärtigen Joy-Cons, auch das kann ich mir vorstellen. Das klingt aber, man muss aber auch dazu sagen, die Predictions ist gar nicht so wahrscheinlich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das schon sehr, das klingt schon fast logisch. Und seit wann handelt Nintendo denn logisch? Ne, also Nintendo sind ja so unterwegs, also eigentlich hatten auch alle gedacht, okay, Nintendo bleibt bei dieser bei diesem Switch-Modell, bei einer Konsole, die sowohl am Fernseher angeschlossen sein kann, aber dann auch als Handheld funktioniert, aber dann machen sie die Lite, die eben dann plötzlich nicht mehr an den Fernseher angeschlossen werden kann, ne? Anstatt einer Pro-Version oder sowas. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Nintendo auf einmal in eine komplett andere Richtung geht, ja, und sagt irgendwie, wir machen jetzt was mit nur noch Gestensteuerung oder sowas, das ist auch alles möglich. Keine Ahnung, aber ich meine Prediction wäre, wir bekommen eine Switch Pro Ende nächsten Jahres.
Ja, aber da würde ich auch sagen, das ist schon eine Vorhersage, wo ich sagen würde, da sind die Chancen relativ gut. Aber ist ja auch nicht schlimm, das mal zu machen.
Das wären dann jetzt erstmal diejenigen, zumindest meinerseits wäre das, ist das die einzige, die was so eine enorm hohe Chance hat, zuzutreffen. Der Rest ist ein bisschen abstruser. Aber Tascha, du bist an der Reihe wieder.
Ja, meine nächste Prediction ist etwas weniger konkret, aber ich habe mir notiert, dass ich denke, dass der Diversity-Aspekt in Games wichtiger wird. Also man hat es ja dieses Jahr schon gesehen, dass auch bei vielen Releases, gerade bei den großen Releases, da auch ein Fokus drauf lag, ja, dass ich jetzt halt bei Cyberpunk hier so flexibel mit meinen Genitalien umgehen kann und solche Geschichten oder Last of Us 2. Also ich denke, das wird im nächsten Jahr noch stärker werden, dass gerade auch das bei den AAA-Titeln ein wichtigerer Aspekt wird, der auch von den Spielern, von der Community gefordert wird.
Finde ich eine gute Prediction-Vorhersage. Ich habe jetzt gerade Immortals Phoenix Rising angefangen und auch da wird völlig normal, kann man da sozusagen switchen. Man kann weiblich, männlich, man kann aber auch den weiblichen Charakter einen Bart machen und das wird nicht weiter kommentiert so. Also es ist relativ auch sehr divers und das ist ja durchaus etwas, ein Spiel, was auch zugänglicher ist, auch für Jüngere. Die Frage stellt sich, wie wir das quasi messen werden. Aber ich glaube, so vom Eindruck her könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Vorhersage, die auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, ja.
Ja, deswegen habe ich mir dann hinterher noch reingefriemelt, dass das auch von der Community gefordert und thematisiert wird, weil das könnte man ja beispielsweise messen, dass wenn jetzt ein Release kommt, dass eben über solche Aspekte innerhalb der Community viel gesprochen wird und dass wenn ein Spiel eben sehr wenig divers ist, dass es dafür auch kritisiert wird.
Ja, oder wir können halt einfach die Spiele mal auflisten, die quasi diese Funktionen zum Beispiel haben. Das muss man halt mal operationalisieren, aber das kriegen wir hin.
Genau, ich glaube auch, dass die Operationalisierung wird schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, also im Grunde teile ich die Einschätzung zwar, aber ich denke schon, dass sie nicht ganz so unmutig ist. Ja, denn, ich denke,
vielleicht auch mehr ein Wunsch als eine Prediction, aber.
Ja, man muss auch sagen, dass also die Idee ist ja, es wäre wichtiger als im Jahre 2020. Ne? Also man muss ja sagen, im Jahr 2020 hatten wir ja die kontroversen Diskurse auch um The Last of Us Part 2. Wir hatten also Titel, die gerade auch aufgrund von Diversity-Aspekten sehr viel diskutiert wurden. Wir haben auch einen enormen Anstieg an weiblichen Protagonisten. Und ich würde deshalb vermuten, dass es die Herausforderung wird sein, nicht, dass es einfach nur ein Thema ist und dass es auch mal vorkommt und mal diskutiert wird, sondern die Frage ist, wird es tatsächlich prominenter sein als in diesem Jahr? Weil in diesem Jahr war es schon ein recht prominentes Thema. Also ich glaube, das wird die große Herausforderung. Da müssen wir einfach mal so ein bisschen schauen. Vielleicht können wir das dann auch am, vielleicht fallen uns dann ja bei der Weihnachtsfolge im nächsten Jahr irgendwie die ein oder anderen Beispiele ein, um dann so ein bisschen zu diskutieren. War das jetzt wichtiger oder war es, ist es mehr oder weniger gleich geblieben? Dann wäre jetzt Tobi wieder dran, ne? Da muss ich wieder hier in Tobis Predictions klicken.
Ich überlege gerade, Stefan, ob ich vielleicht dazwischen grätschen kann, weil ich habe lustigerweise eine ganz ähnliche Prediction wie Tascha, die aber in eine andere Richtung gehen. Das würde halt einfach mega gut passen.
Ja, wir haben mehr. Ja, bitte.
Also, denn ich habe auch, was mir aufgefallen ist, wir haben ja sehr viel auch in unseren Folgen darüber gesprochen, dass das Thema der Accessibility stärker wird. Viele Spiele haben sozusagen mehr und mehr Formen der Zugänglichkeit, sodass mittlerweile Spiele auch mit Sehbeeinträchtigung, mit Hörbeeinträchtigung besser bedient werden. Nicht alle Spiele machen das, aber viel mehr Spiele machen das und machen das immer selbstverständlicher. Und deswegen war meine Prediction etwas ähnlich, geht aber in eine andere Richtung. Und zwar meine Vorhersage ist, dass Beeinträchtigungen jedweder Art, also Hörbeeinträchtigung, Sehbeeinträchtigung, körperliche, aber auch psychische Beeinträchtigung, stärker und auch differenzierter in Spielen betrachtet werden. Denn wir haben in diesem Jahr sehr viele, wir hatten über den Charakter bei League of Legends, ich spreche es richtig
super,
aus,
ja.
Gesprochen, Seraphine, wo ja eher kritisiert wurde, wie dort eine psychische Krankheit thematisiert wurde. Und ich glaube, es gab auch noch weitere Titel. Und ich glaube, dass das ein Impuls ist, der in dem nächsten Jahr differenzierter, in Anführungsstrichen besser, angemessener behandelt wird. Also körperliche und psychische Beeinträchtigungen werden stärker und differenzierter in Spielen betrachtet in 2021.
Ah, ihr macht das so schwierig, das zu operationalisieren. Wie soll man denn das? Da müssen wir dann auch gucken, welche Spiele gibt es, die das darstellen und müssen dann sortieren in gut und schlecht oder so. Und dann aus dem vorherigen Jahr ebenfalls und dann vergleichen.
Stefan, ja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird.
Oh. Ja, aber ich denke, gerade bei so einem Thema wirst du das ja schon, also wir werden das ja wahrscheinlich zwangsläufig im Podcast dann auch behandeln, weil wenn, dadurch, dass es ja auch ein Interessengebiet ist bei uns, wenn dann ein Spiel released wird, was dafür sehr stark gelobt oder sehr stark kritisiert wird, werden wir es mitbekommen. Und ich denke, es wird zwangsläufig zumindest in der Presseschau auftauchen, sodass man das hinterher dann eigentlich relativ gut auseinanderklamüsern kann.
Ich denke auch, wir werden in solchen Fällen einfach gemeinsam irgendwann diskutieren müssen, sind wir der Meinung, dass das eingetroffen ist und wir haben dann gewisse vielleicht Faktoren.
Ja, ich sag mal hier, so, jetzt binde ich Tobi ein, der macht hier so auch herrlich konkrete Predictions. Eine Prediction, die er schon seit Jahren macht und die auch in diesem Jahr er wieder anbringt, ist die folgende. Apple bringt die Apple Glasses, also irgendeine Form von Brille, und revolutioniert damit den AR-Spielemarkt. Wie die Apple Watch
in der letzten Dekaden-Prediction hat er das doch auch, da hatte ich doch eine ganz noch eine ausschweifende Diskussion mit ihm.
Genau, wir haben da ausschweifend darüber diskutiert, ob so Apple Glasses sinnvoll wären oder nicht. Das war, glaube ich, letztes Weihnachten oder so, ja, genau, richtig. Und er bringt diese Prediction aber nochmal an. Sie ist jetzt, das war also eine Prediction für 10 Jahre und er will scheinbar das konkretisieren auf das Jahr 2021. Und er sagt weiterhin, wie die Apple Watch zu Beginn, funktioniert die Brille zunächst aber nur in Kombination, also nehmen wir mal sowas an wie eine Bluetooth-Kopplung mit einem iPhone der neuesten Generation. Daher liegt der Einstiegspreis zunächst bei 2.000 Euro, also ungefähr 1.000 Euro für ein aktuelles iPhone und 1.000 Euro für die Glasses. Also es wird erstmal wirklich ein exklusives Luxus-Accessory sozusagen sein. Tobi, du bist natürlich jetzt gerade nicht zugegen, deshalb kannst du dich jetzt gegen meine Ausführungen gar nicht wehren. Aber also ich halte das auch für wahrscheinlich, dass es Apple Glasses geben wird und auch, dass sie erstmal nur mit einem iPhone gepairt funktionieren werden oder vielleicht auch langfristig nur mit einem iPhone gepairt funktionieren werden. Ist ja denn, man macht irgendwie so eine eSIM da irgendwie, einen zusätzlichen Vertrag, den man da irgendwie abschließen muss. Aber ich glaube nicht, dass das 2021 passieren wird. Also ich denke tatsächlich, dass wir jetzt, wir haben jetzt ein großes Update des Mac-Lineups gesehen. Und wir haben Also in diesem Jahr war es tatsächlich ja eher so Ausbau der bisherigen Produktlinie und ich glaube, dass im nächsten Jahr vielleicht nochmal so eine Überarbeitung von Smart Home Assistenten eher ansteht. Also vielleicht nochmal, nachdem sie ja jetzt den HomePod Mini angekündigt haben, in diesem Jahr vielleicht nochmal eine andere Form des HomePods, ein erweiterter HomePod mit einer besseren Soundqualität und so weiter. Also ich glaube, in diesem Bereich gehen sie vielleicht eher erstmal noch bevor dann Mitte der Dekade, würde ich jetzt vermuten, die Apple Glasses kommen.
Also ich kann mir gerade im nächsten Jahr so etwas nicht vorstellen, einfach aufgrund der Situation, die wir in diesem Jahr durchlebt haben und wie sich das ausgewirkt hat auf Dinge wie die neue Konsolengeneration, auf Lieferengpässe, Produktionsschwierigkeiten, da kann ich mir nicht vorstellen, dass nächstes Jahr dann sowas auf den Markt kommt, weil selbst wenn es gerade in Entwicklung wäre, hätte es ja in diesem Jahr zwangsläufig Rückschritte gegeben, die das Ding gar nicht produktionsfähig machen, oder?
Ja, da würde ich fast sagen, Tascha, weil du das ansprichst, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Apple dann, also sie arbeiten sicherlich dran,
ja,
aber haben sicherlich noch zahlreiche Probleme zu lösen. Und im Jahr 2020 war jetzt irgendwie die technische Problemlösung, wie man anhand der Konsolengeneration und Cyberpunk gesehen hat, war jetzt nicht gerade so das beste Jahr, um das zu machen. Die Frage ist dann, die sich mir stellt, sollen wir, Tobi, 2 Punkte für die Prediction geben, wenn sie
zutrifft? Oh ja, auf jeden Fall.
Aufgrund von Mut?
Ja.
Ja, das können wir machen.
Ja? Okay, dann können wir nämlich sagen, wir haben nämlich uns überlegt, dass wir es vielleicht auch so machen können, dass wenn eine Prediction besonders mutig ist und besonders unwahrscheinlich ist, dass sie eintrifft, dass sie dann 2 Punkte bekommt, wenn sie zutrifft. Und Tobi hat das ja auch schon recht spezifisch konkretisiert mit den Apple Glasses. Also wenn es im nächsten Jahr Apple Glasses gibt und sie auf diese Art und Weise funktionieren, dann 2 Punkte für dich, Tobi. Und jetzt bin ich dran, ne? Mhm. Ich habe was Schönes dabei. Etwas Schönes, Ramin, du musst dich aber jetzt
festhalten.
Du musst dich jetzt festhalten, du musst jetzt tief durchatmen. Also es geht um Folgendes. Es geht um Werbung in Computerspielen. Es geht um Werbung, um Ingame-Werbung. Und es geht um EA natürlich in diesem Kontext. EA und Ingame-Werbung. Meine Vorhersage ist, im nächsten Jahr versucht EA Ingame-Werbung zu normalisieren. Und die Basis, wie ich darauf komme, ist, dass es bereits erste Versuche gab. Also im September 2020 hat EA Werbung im Vollbild in UFC 4 ja eingebunden. Ne? Also in einem Sportspiel Vollbildwerbung in einem Vollpreistitel. Es gab dann einen Aufschrei der Community und die Werbung wurde wieder entfernt. EA hat sich entschuldigt, aber im nächsten Jahr kommt die Werbung zurück. Zunächst mal gibt es einen weiteren Versuch, die Werbung zu implementieren in FIFA. Da wird dann keine große Überraschung sein, da gibt es sowieso ja relativ so Bandenwerbung und sowas. Nur so Ingame-Werbung ist jetzt sowieso nicht ganz neu und passt ja auch so ein bisschen in diesen Fußballkontext. Da gehört sowieso immer Werbung dazu. Diesmal gibt es dann solche Sachen, das ist meine Vermutung bei FIFA, solche Sachen wie in den Ladezeiten, die ja relativ kurz sind aufgrund der SSDs, gibt es sowas wie jetzt bei irgendwelchen Apps, so kennt ihr diese Werbung, so 5-Sekunden-Werbung, die dann irgendwie zwischendurch kommt oder so YouTube so Werbung, vielleicht auch Bild in Bild, irgendwie sowas, ne? Wird es dann bei FIFA geben und die Fans werden es zähneknirschend hinnehmen. Und werden dann sagen, oh, das ist nicht so gut, aber na gut.
Okay, also das heißt, deine Vorhersage ist nicht nur, sie probieren es, sondern es wird auch etabliert in irgendeiner Art und Weise.
Ja, das, also ich kleide es etwas spezifischer aus, als es sein müsste. Also ja. Die eigentliche Prediction ist, sie versuchen, Werbung in Spielen zu normalisieren. Und zwar nicht in Free-to-Play-Titeln, sondern in Vollpreistiteln. Und ich habe aber noch einen Zusatz sozusagen zu dieser Prediction. Und deshalb habe ich auch Rami nicht zum Festhalten angehalten. Und zwar geht es um die Mass Effect Legendary Edition, die im kommenden Jahr, meine Voraussage im kommenden Jahr erscheinen wird und die der erste Nicht-Sport-Titel sein wird, der mit Werbung erscheint. Und zwar in Ladezeiten oder im Startbildschirm oder sowas, dass es irgendeine Form von Werbung gibt. Vielleicht auch Werbung für Games oder sowas. Ja, also jetzt nicht thematisch ganz fremd, aber sowas. Und dass man die Werbung dann durch Zuzahlung aber dann deaktivieren kann, indem man dann irgendwie ne, durch so eine kleine Art von Microtransaction dann sagen kann, irgendwie für 2,99 kannst du dann die Werbung deaktivieren.
Okay.
Das ist jetzt schon sehr konkret.
Das ist sehr konkret und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr mutig. Also, weil das würde ich sagen, das glaube ich nicht, dass sie sich das trauen. Also, das wäre interessant. Also, von daher, ich würde direkt mal für 2 Punkte plädieren, weil das ist mutig. Und wenn sie das machen, aber dann, das, ja. Gleichzeitig, das Schlimme ist, ich kann es auch nicht vollständig abwehren, weil es ist im Bereich des Möglichen
bei EA. Ja, ja. Das Ding ist ja, EA fährt ja ganz gerne mal diese Strategie, dass sie irgendwie, sie gehen einen Schritt viel zu weit, werden dann gescholten, dann gehen sie zurück, dann gehen sie wieder so einen Schritt nach vorne, dann geht es immer so vor und zurück und so tasten sie sich damit dann ran. Und irgendwann ist es so, ja klar sind da Lootboxes drin. Normal. Machen wir doch schon seit Jahren so. Und ich glaube, dass sozusagen Werbung dann der nächste Schritt wird. Also Prediction ist, EA versucht Werbung in Spielen zu normalisieren. Tascha.
Ja, meine letzte Prediction, weiß ich auch nicht, ob die jetzt realistisch oder sonst was ist, aber so im Lichte dieses sehr PlayStation-losen Weihnachtsfestes habe ich mir gedacht, ich predikte einfach mal, dass zum Weihnachtsgeschäft 2021 dann alle Menschen in der Lage sind, eine PlayStation zu kaufen. Also nicht früher, ja, sondern genau zum Weihnachtsfest 2021 wird quasi der verspätete Release der PS5 eintreten.
Ho, ho, ho.
Ist vielleicht ein bisschen spät. Also,
ich bin mir nicht so sicher.
Eventuell kommt das schon im Sommer, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es gibt jetzt ja nicht mal ein neues Vorbestelldatum, soweit ich weiß. Und die Marktsättigung ist so gering, dass ich wirklich glaube, erst in einem Jahr werden wir irgendwie eine Sättigung erreichen, die an einen Release
mündet. Und mit Sättigung meinst du quasi, es gibt quasi keine Lieferengpässe mehr.
Genau, also jeder, der möchte, kann eine PS5 erwerben.
Ja. Das heißt also, der Corona-Impfstoff wäre früher auf dem Markt verbreitet, sodass jeder das einen Impfstoff bekommen kann als eine PS5.
Finde ich gut. Finde ich gut, ja.
Also ich halte es für unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird im Sommer sein. Ich glaube, April, Mai, Juni so, ne, um die Zeit, so vielleicht zu den Sommerferien wird es dann so sein, dass tatsächlich auch die PS5 ganz normal in den Läden steht, vielleicht auch schon etwas früher. Klar, du hast natürlich, das kann natürlich auch passieren. Es kann auch sein, dass ich das völlig unterschätze. Auch, dass möglicherweise auch so viele Leute auf die PS5 losstürmen, sobald sie dann irgendwie in den Verkauf kommt, dass sie direkt wieder ausverkauft ist und es dann wieder 3 Monate dauert und ruckzuck ist man irgendwie, auf einmal geht's gegen Weihnachtsgeschäft. Das kann schon sein.
Ich meine, man redet ja jetzt aktuell ja auch noch nicht mal davon, dass die normal in Läden steht. Also es geht ja aktuell eher um, es wird noch mal ein Datum geben, an dem man sie sich dann vorbestellen kann in limitierter Stückzahl. Und wann das passiert, wissen wir ja auch noch nicht. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, wie das mit der Pandemie weitergeht. Ich finde es eigentlich gar nicht so abwegig.
Das kann schon sein. Man muss ja auch dabei berücksichtigen, das finde ich, ja, doch, du hast schon recht. Also man muss ja auch immer sehen, dass diese Zulieferungsengpässe in den Produktionsketten natürlich auch sich immer auch verspätet auswirken. Ne? Also das, was wir an Lieferengpässen bezüglich der ja ohnehin sehr problematischen Produktion in chinesischen Großfabriken sehen, ist ja was mitunter auch resultiert aus der ersten Welle der Pandemie und nicht irgendwie jetzt, also in China läuft ja mittlerweile, soweit ich weiß, wieder alles. Aber das sind alles noch die Konsequenzen, die es nach sich zieht. Und es kann schon sein, dass wenn es tatsächlich auch nochmal einen Ausbruch gibt in China oder wenn die Sache nochmal schlimmer wird, wird das wieder ein Jahr nach sich ziehen.
Habe gestern erst gelesen, dass es wohl jetzt neue Mutationen des Virus entdeckt wurden, die sich noch schneller verbreiten. Also ich bin voll auf dem Pandemie-Train und sage, nächstes Jahr zum Weihnachtsgeschäft wird die PS5 dann wirklich richtig released sein, sodass jeder eine kaufen kann.
Okay. Dann wäre jetzt, Tobi wäre wieder dran, ne? Tobi in Abwesenheit. Welche seiner 400 Predictions nehme ich denn jetzt? Dann nehme ich jetzt die unwahrscheinlichste, oder?
Also ich würde eigentlich sagen, ich weiß gar nicht, wie du bisher vorgegangen bist, aber da wir ja 3 einreichen sollten, hätte ich halt seine ersten 3 genommen und die anderen 3 als Backup betrachtet.
Das wäre eigentlich wäre auch meine Idee gewesen, aber wir haben mit der 6 angefangen. Das ist Tobis Nummer 6 wegen der Gamescom. Dann habe ich die 2 genommen, weil die 1 erschien mir eher wie eine Quatsch-Prediction. Soll ich die 1 vorlesen, aber dann die 3 als tatsächliche Prediction einreichen?
Ja, mach mal. Weil ich glaube, okay. Die 2 war schon sehr unwahrscheinlich von Tobi und er sollte ja auch irgendwie Punkte sammeln.
Genau, also die erste Prediction, die Tobi eingereicht hat, ist, das Pixel-Diskurs-Team moderiert den deutschen Computerspielpreis. Das ist
mutig, muss man sagen.
Ist mutig. Tobi ist aber auch. Tobi ist halt eiskalt, ne? Der gibt das eiskalt als Vorhersage mit an diesen Running Gag.
Ich fände das aber auch toll. Pixel-Diskurs featuring Barbara Schöneberger oder so. Wir können ja auch beides machen. Ich rede gerne mit dir.
Es ist wirklich ernst gemeint. Es ist auch wirklich ein ernst gemeintes Angebot. Also wir könnten das ja wirklich auch ernsthaft machen. So, das ist ja nicht nur ein Scherz, sondern wir können auch ernsthaft den deutschen Computerspielpreis moderieren. Aber dass das passiert, ist halt sehr unwahrscheinlich, weil es 400.000 Podcasts und andere Redaktionen gibt, die das vor uns machen würden. Aber dann nehmen wir doch mal die Tobis dritte Prediction, der hier eingereicht hat, die lautet folgendermaßen. Mit der PS5 bedarf es auch einer PSVR 3. Er sagt PlayStation VR 3 und in Klammern dahinter. 2 war ja schon das Update der letzten Version, wenn ich mich recht entsinne. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung, das ist nicht ganz korrekt. Es ist natürlich eine geupdatete Version der PlayStation VR, aber sie ist nicht offiziell als PlayStation VR 2 gehandelt. Aber die Nummer sei jetzt mal egal. Gehen wir von einer neuen PlayStation VR aus. Dazu kommen entsprechend neue Move-Controller, sagt er. Also im Grunde können wir Tobi dann festnageln auf im nächsten Jahr, das bezieht sich ja immer nur auf das nächste Jahr, im nächsten Jahr bekommen wir eine neue PlayStation VR mit neuen Move-Controllern oder einer neuen Eingabemöglichkeit, Ramin. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube nicht, dass es 21 ist, aber ich glaube, dass grundsätzlich das kommen wird, weil es gab ja einige Diskussionen darum, dass eben die aktuelle PSVR eben nicht überführbar ist oder nur sehr schwierig mit irgendwelchen Adapterlösungen, die es, glaube ich, noch nicht mal im europäischen Markt gibt. Also da war ja viel mit dieser Kamera, die dann in der PSVR, also es ist auf jeden Fall nicht so einfach möglich. Und gleichzeitig hat die Einführung der PSVR bei PlayStation 4 ja wirklich einen ganz schönen Schub in die Richtung gebracht, nämlich dass VR plötzlich ein bisschen massentauglicher, auch zugänglicher war. Und von daher würde ich mir auch wünschen, aber ich glaube es auch, dass Sony das nicht abgeschrieben hat, sondern die PlayStation 5 mit ihren erhöhten Ressourcen und der erhöhten Grafikleistung da auch verwenden wird, um da auch nochmal dieses Geschäftsfeld weiter auszubauen. Und man muss ja wirklich sagen, dass PlayStation VR vergleichsweise erfolgreich war und ist und auch wirklich gute Spiele kreiert hat. Von daher, ja, ich glaube, das kann gut zutreffen. Ich glaube nicht, dass es 21 ist.
Ja, ich würde auch sagen, das wäre für mich schon wieder fast eher so eine 2-Punkte-Prediction, weil ich meine, die sollten erstmal die PS5 selbst auf die Reihe kriegen, dass die tatsächlich verkauft werden kann, bevor sie irgendwie in eine neue PlayStation VR-Geschichte. Also, dass sie das machen, definitiv. Aber dass sie das im nächsten Jahr machen, finde ich sehr, sehr unwahrscheinlich.
Das glaube ich auch. Das Ding ist, also ich stimme vollkommen zu. Sie werden auf jeden Fall, wird es eine neue VR-Version geben. 2021 halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Die Frage ist natürlich, also er hat jetzt nicht dabei geschrieben, ob veröffentlichen oder ankündigen. Ich könnte mir eben vorstellen, dass vielleicht im Herbst oder sowas, dass es dann angekündigt wird für 2022. Wenn wir sagen, wir dehnen es auf eine Ankündigung, dann würde ich sagen, einen Punkt. Wenn wir sagen, sagen wir Ankündigung. Ankündigung, einen Punkt. Ramin, du wärst, glaube ich, als nächstes, ne?
Ja, jetzt wurde ich ja eben so gescholten, dass wir so schwer operationalisierbare Sachen machen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen feige und mache etwas Einfaches. Aber durchaus nicht, also durchaus kann, ist nicht zwangsläufig so. Und zwar, es wird ein neues Assassin's Creed geben. Das ist jetzt nicht die Vorhersage, das ist relativ klar, wird announced. Aber ich finde immer spannend, natürlich so darüber nachzudenken, wo, in welcher Ära wird das Ganze denn stattfinden? Und es ist ja schon viel abgehandelt worden. Und wenn man sich so überlegt, Assassin's Creed lebt immer von einer sehr distinkten Ära und versucht dann ja meistens auch so wichtige Persönlichkeiten, Da Vinci und so weiter, dann in dieser Ära dann auch stark zu machen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was gibt's da noch nicht? Zukunft, ja, das ist ein bisschen schwierig.
Yokoso, Nihonhe.
Ja.
Okay. Japan.
Nee, auch eine gute Prediction. Aber meine Vorhersage ist tatsächlich etwas klassischer. Ich glaube, dass das neue Assassin's Creed, was angekündigt wird, im europäischen Mittelalter spielen wird. Also so angelehnt an Kingdom Come Deliverance und so. Und dann eben vor allen Dingen dort dann mit den entsprechenden großen Persönlichkeiten des Mittelalters thematisiert wird. Deswegen meine relativ einfache, gerne ein Punkt, Vorhersage ist, das neue Assassin's Creed wird im europäischen Mittelalter stattfinden.
Ja, spannend. Sie hätten genug, also Ubisoft ist ja sehr auch darauf bedacht, effizient Spiele zu produzieren, möglichst schnell, möglichst viele Spiele zu produzieren, schneller als man sie überhaupt durchspielen kann. Und sie hätten ja durchaus Assets aus Assassin's Creed Valhalla, die sie kopieren könnten, absolut, die sie übernehmen könnten für das europäische Mittelalter, Burgenkonstruktionen, ja, also da ist schon einiges da.
Auch das Kampfsystem. Also
Kampfsystem.
Der ja. Fokus mehr auch auf Schlachten, also nicht nur das Schleichen, sondern mehr auch auf der normalen Auseinandersetzung mit Waffengewalt. Das haben sie ja jetzt mehr und mehr verfeinert und ja.
Vielleicht daher, so Kreuzzüge oder sowas?
Zum Beispiel. Ja, Kreuzzüge, das finde ich, also ich glaube nicht, dass es in diese osteuropäische Ecke geht, weil das einfach schon von vielen Assassin's Creed schon aufgenommen wurde. Ich glaube wirklich europäisches, ganz klassisch europäisches Mittelalter. Burgen, keine, Kreuzzüge und so weiter, das wurde schon zu häufig gemacht. Europäisches Mittelalter wird es sein.
Ja, okay. Das erachte ich auch für eine, für durchaus möglich. Ja, dann bringe ich noch meine letzte, das ist glaube ich jetzt die letzte Prediction überhaupt, ne? Wir sind jetzt alle durch.
Das Finale.
Ach Gott, ich habe zwei, ich habe eigentlich zwei, die ich liebend gerne unterbringen würde. Ich mache aber jetzt die, die ich mir ursprünglich auch gedacht hatte. Eine etwas mutige Prediction. Ich mache ganz gerne mutige Predictions.
Was soll das denn heißen?
Heißt und zwar,
eure sind nicht mutig.
Nee, eure sind mitunter auch sehr mutig. Ja. Also sogar sehr mutig. Der Xbox Game Pass kommt auf die PS5. Große Ankündigung.
Bist du wahnsinnig?
Ja, die große Ankündigung im Kontext der E3 2021. Sony entscheidet sich endlich für mehr plattformübergreifende Kooperation. Das hat ja mittlerweile Xbox ohnehin schon gemacht, Microsoft ohnehin schon gemacht.
Ah, nein. Nein, nein, nein.
Endlich öffnen sie die Pforten etwas. Der Kniff ist, der Xbox Game Pass lässt sich abonnieren über die PlayStation 5, aber nur als sozusagen Aufbau-Modul, als Upgrade von PlayStation Plus. Nicht separat, sodass sozusagen du als PlayStation Plus Kunde kannst du dann zum Aufpreis von, sagen wir, was weiß ich was, 5 Euro im Monat oder sowas, kannst du dann den Xbox Game Pass ebenfalls abonnieren. Und der Grund, weil ich ihr schon alle so gesagt habe, nein, der Grund, warum ich das vorhersage, ist, dass meine Annahme ist, dass Microsoft viel stärker darauf fokussiert ist, ihren Game Pass zu pushen. Die machen jetzt auch irgendwie so 3 Monate für $1 und solche Geschichten, ja. Also, dass ihnen der Game Pass viel wichtiger ist, als Konsolen zu verkaufen, weil sie feststellen, sie werden Sony da nicht wirklich Konkurrenz machen können, wenn es darum um die Dominanz auf dem Konsolenmarkt geht, aber sie können sozusagen von innen heraus, von innen heraus können sie aushöhlen, indem sie nämlich das bessere Abo-Angebot machen. Und ich glaube, das werden sie versuchen.
Aber dann wäre das ja eigentlich etwas, was primär dann Microsoft nutzen würde als Sony, weil wenn Sony ja sowieso die Vorherrschaft auf dem Konsolenmarkt hat, was haben die denn davon zu sagen, oh, hier übrigens, wie heißt das, Gears of War oder so, das dürft ihr jetzt auch auf der PlayStation spielen, weil ich glaube, so PlayStation-Spieler, die interessiert das doch gar nicht, die haben doch dann ihre PlayStation-Exklusivtitel. Sony hätte nichts davon, Microsoft hätte viel davon, in so eine Richtung irgendwie zu pushen, weil die dann die Sony-Ponys quasi noch einfangen könnten. Aber ich glaube, andersrum hat das nicht viel Wert, oder?
Du hast vollkommen recht. Microsoft wird natürlich ganz stark dahin streben, weil Microsoft wird den Xbox Game Pass auf so viele Plattformen wie nur möglich bringen wollen. Das ist nämlich das ist ein großes Geschäftsmodell. Und sie werden da bei Sony an die Tür klopfen und Sony wird abweisen. Und sie werden wieder an die Tür klopfen und vielleicht wird es irgendwann zu Verhandlungen kommen. Das ist meine Idee.
Du meinst, Microsoft sind so die Zeugen Jehovas der Game-Konsolen-Markt-Menschen. Die klopfen dann immer und sagen, wir möchten gerne mit Ihnen über den Microsoft Xbox Pass reden.
Ja, wir sind die Zeugen der Xbox. So, ja, haben Sie schon den Game Pass gelesen? Und dann wird es dann tatsächlich so sein, dass Sony irgendwann werden sie an den Punkt kommen, weil also diese Strategie von Sony, die also jetzt konsolenübergreifende, also Trans-Plattform-Cooperation, sage ich mal, das zu verhindern, das kommt immer schlechter an. Auch so Sachen wie irgendwie, es gibt separate Server bei Rocket League für Leute, die auf der PlayStation spielen. Alle anderen können zusammenspielen, ja. Microsoft und Nintendo und PC und alles, die können alle zusammenspielen. Nur Sony sagt, nö. Und ich glaube, das lässt sich nicht allzu lange durchhalten, weil sie damit in Missgunst geraten. Und dann wahrscheinlich feststellen werden, ist jetzt meine Überlegung, okay, wir haben super krasse Exklusivtitel. Die Leute kaufen unsere Konsolen. Wovor haben wir Angst? Ja, wir machen es tatsächlich so, dass der Xbox Game Pass als Zusatzmodul für PlayStation Plus hinzukommt. Da haben wir nochmal einen Boost für unsere PlayStation Plus-Kunden, weil die den Game Pass haben wollen. Super. Win-win-Situation für Sony und Microsoft.
Also ich finde das auch mutig. Ich finde den Ansatz gar nicht schlecht. Und ich glaube auch, dass die beiden, also Sony und Microsoft, sehr unterschiedliche Strategien fahren. Microsoft wird sich möglichst breit und zugänglich die Zielgruppen erschließen wollen. Und Sony wird immer weiter auf zum Beispiel sehr starke Exklusivtitel setzen und sich sozusagen davon abheben. Ich finde die Idee gar nicht schlecht, aber ich glaube tatsächlich, dass Sony 2021 noch nicht bereit sein wird, da Zugeständnisse zu machen. Eben auch daraus hingehend, dass ich Tascha da so ein bisschen beipflichten würde und sagen würde, dass wahrscheinlich dieser Erfolg der Konsole PS5 sich auch erst so in dem dritten Quartal 2021 vielleicht auch erst zeigen wird. Aber ich finde die Idee nicht schlecht, aber ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif. Wir sind noch nicht bereit dafür. Auf der anderen Seite, Cross-Plattform hätte vielleicht auch eine Vorhersage können, wird, glaube ich, ein großes Thema werden in den nächsten Jahren. Ubisoft hat ja jetzt mit ihrer Ubisoft Connect da einen neuen Schritt gewagt. Also diese Cross-Plattform-Mentalität, die wird immer mehr zunehmen. Finde ich spannend, ja, aber auf jeden Fall auch mutig.
Also auf jeden Fall spannend. Ich kenne mich ja also völlig unqualifiziert, alles, was ich zum Konsolenthema sage, ja, weil ich glaube ich, seit der PlayStation 2 keine mehr besessen habe und das immer nur so am Rande als außenstehende Person mitkriege. Aber ich fände es auf jeden Fall auch spannend, wenn sowas passiert. Ja.
Ja, es würde auf jeden Fall die Dynamik dieser beiden großen Konkurrenten etwas verändern. Gut, wollt ihr noch irgendwas loswerden an Predictions, die ihr hattet, die ihr jetzt nicht mit einreicht oder sowas, ja, also weil jetzt ist im Grunde ja der Deckel ist jetzt drauf, alle Vorhersagen sind gemacht. Wollte ich noch was loswerden?
Ich habe eine Sache, die fand ich aber nur interessant, weil ich so ein bisschen in den letzten Tagen ja nur nach Vorhersagen geschaut habe und ganz, ganz, ganz kräftig die Kristallkugel gerubbelt habe und geschaut habe. Und was mir aufgefallen ist, neue Pokémon-Folgen, die haben ja immer so eine zweiteilige Bezeichnung, Schwert und Schild, Sonne und Mond und auch immer sehr oft Edelsteine, also Saphir und Rubin, Emerald und so weiter. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich sage, das neue Pokémon wird Obsidian und Aquamarin heißen. Dann habe ich aber gesehen, es gibt sozusagen so Fan-Remakes, also so Fan-Versionen von Pokémon, die schon so heißen. Und ich weiß nicht, ob Nintendo dann das macht und sozusagen diesen Titel übernimmt. Aber auch das finde ich immer sehr, sehr spannend. Wird sozusagen der nächste Pokémon-Titel, wird er sich wieder auf Edelsteine beziehen? Wird er sich auf Farben beziehen? Oder wird er sich auf Gegenstände wie Schwert und Schild beziehen? Da kann man, glaube ich, auch trefflich drüber diskutieren.
Ja, das ist natürlich auch immer eine tolle Prediction. Auch neue Pokémon-Vorhersagen ist auch immer toll.
Ja, die werden ja heutzutage immer unkreativer in der Namensgebung. Guck, wie es aussieht, klatsch die Wörter zusammen und du hast einen Namen.
Ja, das stimmt.
Ich hatte tatsächlich noch eine, also diese Zusatzvorhersage, die ich gehabt hätte, die ich gerne noch untergebracht hätte, wäre, dass ich davon ausgehe, dass es im nächsten Jahr ein Silent Hill Remake geben wird. Und zwar im großen Stile. Nicht im kleinen, sondern im großen Stile. Wir haben gesehen, die Resident Evil Remakes von Capcom waren enorm erfolgreich. Und meine Annahme wäre, das Studio Bluepoint, die enorm gut im Remaken sind, die haben ja jetzt Demon's Souls als Release-Titel, als einen der großen Prestige-Release-Titel, Release-Titel für die PS5 veröffentlicht. Remakes, ein Remake-Studio, ne? Die werden sich dann mit der ja mittlerweile zusammengebrochenen, dem zusammengebrochenen Lineup von Konami befassen und werden dann sagen, okay, Silent Hill, da ist noch was zu holen, wir machen ein richtig dickes Silent Hill 2 Remake oder sowas. Oh.
Das würde ich aber richtig feiern. So ein Silent Hill Remake, was dann technisch für die PS5 ausgelegt ist.
Genau.
Boah, mega, mega. Da wäre sogar ich auf dem Hype-Train, glaube ich.
Genau, also ich würde sagen, ich kündige das hier schon mal offiziell an. Ja, weil das Ding ist ja, das macht ja Sinn. Jetzt Bluepoint haben Demon's Souls fertiggestellt, arbeiten zweifelsohne schon an kommenden Projekten. Und sind dafür bekannt, dass sie irgendwie hochkarätige Prestige-Titel Sony-exklusiv remaken. Und da erscheint mir tatsächlich gerade und in Anbetracht der Tatsache, dass sich so viele Leute gefreut haben auf Silent Hills, das von Kojima produzierte Silent Hills, was ja nicht gekommen ist, da das eingestellt ist und da Konami quasi nicht mehr wirklich irgendwas macht, außer irgendwelchen Spielautomaten, ja, gehe ich davon aus, dass...
Aber das würde ich auch wieder, glaube ich, eher für, also vielleicht Ankündigung in 21 und dann aber Produktion erst, wenn die PS5 auch flächendeckend erhältlich ist, weil das würde jetzt ja keinen Sinn machen.
Ja. Genau. Ankündigung 2021, Release 2022, Ende 2022 oder
so. Das wäre schön, so zum Weihnachtsgeschäft 2022.
Ah, gut, das wären dann unsere Predictions für das Jahr 2021. Wir werden dann also wir können das ja so machen, dass wir in der Weihnachtsfolge im nächsten Jahr gucken wir dann, welche der Predictions sind in Erfüllung gegangen und wer hat wie viele Punkte und dann entscheiden wir uns, welches Spiel wir entsprechend spielen. Ich würde gerne noch einmal Danke sagen, natürlich an alle Leute da draußen fürs Lauschen, aller dieser zahlreichen Pixel-Diskurs-Folgen in diesem Jahr. Es hat mich sehr gefreut, natürlich auch jetzt hier nochmal die Neujahrsfolge zu machen. Wir werden in der nächsten Woche einmal aussetzen, ausnahmsweise, einfach um uns ein bisschen Freiraum zu gönnen, um uns ein bisschen entspannen zu können, dann sozusagen zu Beginn des nächsten Jahres und fangen dann in der zweiten Januarwoche wieder an. Und bevor wir gehen, will ich eine wichtige Sache noch loswerden, weil die hat mit Games nichts zu tun, aber mit der Pandemie. Und über die Pandemie sprechen wir auch einfach viel in unserer Sendung, einfach weil uns das beschäftigt. Und ich kann um eine Sache nicht hin, denn ich weiß, dass wir sehr oft auch sensibilisieren für die Corona-Pandemie, für die Einhaltung der Maßnahmen und für den Schutz von sich selbst und auch von anderen. Und mich hat aber eine Sache wirklich auch getroffen in diesem Jahr, nämlich eine Geschichte, die hier ganz aus der Nähe stammt. Ich sage jetzt nicht den Ort, ich sage auch nicht den Namen des Altenheimes, das betroffen ist, aber es ist eine Geschichte, die hier im Umkreis sich zugetragen hat, beziehungsweise immer noch zuträgt aus der lokalen Tageszeitung, also kein reißerisches Blatt, ist hier wird berichtet über ein Seniorenheim, das sich in großer Not befindet aufgrund der Corona-Pandemie. Einfach nur, wenn ich so über diesen Artikel scrolle und einfach nur so assoziativ da reinspringe, dann stehen hier Dinge wie, es müssen Bilder des Grauens, Szenen des Elends sein, die sich gerade im Blablabla in diesem Seniorenheim abspielen. Die Bewohner des Seniorenheims, 42 von ihnen sind mit Corona infiziert, liegen mitunter einsam und hilflos in ihren Betten, in ihren eigenen Fäkalien über Stunden und das seit Tagen. Und der Leiter dieser Einrichtung fleht und bittet darum, dass also in irgendeiner Form Hilfe kommt. Er sagt, Leib und Leben der alten Menschen sind in akuter Gefahr. Wenn ihnen nicht schnell geholfen wird, werden manche in unwürdigster Art und Weise sterben. Es herrscht Land unter, es ist Gefahr im Verzug, jede Stunde zählt, sagt er mit verzweifelter Stimme. Sind sowohl die Bewohner als auch nahezu das komplette Personal dieses Heimes mit Corona infiziert oder in Quarantäne und können daher nicht arbeiten. Nach den Informationen aus diesem Artikel lag mindestens ein Verstorbener über Tage im Bett. Niemand holte die Person ab. Eine andere Person soll, da kein Notarzt ins Haus kam, ohne palliative Behandlung gestorben sein. Also ohne irgendeine Form von Medikamenten, irgendeine Form von Beistand. Das ist natürlich ein großes strukturelles Problem. Auch im Artikel wird darauf hingewiesen, dass die Politik das System runtergespart hat. Und der Leiter des Heimes sagt auch tatsächlich, er schämt sich für diese unsere Gesellschaft. Eine Scham, der ich mich durchaus anschließen kann. Ich will einfach nur ganz, ganz deutlich machen und unbedingt und ohne jeden Zweifel deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir uns jetzt zurücknehmen, dass wir Ansteckungen vermeiden. Dass wir auch, nicht nur über die Weihnachtsfeiertage, auch bei den Neujahrsfestivitäten, die ja nun jetzt schon in der nächsten Woche bevorstehen, ja, dass wir vorsichtig sind. Keine Infektion riskieren. Weil das, was dann vielleicht irgendwie mal ein lustiges Treffen ist, bei dem man sich irgendwie ein bisschen betrinkt und sich denkt, ach, passt schon, geht schon mal, wird schon nichts passieren. Das ist dann, da geht vielleicht jemand nach Hause, infiziert die Eltern, die Person ist vielleicht irgendwie in der Pflege tätig, ja, und schon hat man den Salat. Es kann so schnell passieren und niemand sollte auf diese Art und Weise sterben müssen. Das ist letztendlich einfach nur der Appell, den ich kurz noch loswerden möchte. Und damit wünsche ich einen guten Rutsch ins nächste Jahr und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ciao.